Wir Krieg. Für uns geht ein Lebenstraum in Erfüllung. Fürstenfeldbruck.
Austragungsort der diesjährigen Verleihung des Salzburger Stiers.
900 Menschen. Urban Priol, zieh dich ganz warm an.
Ja, ja, ist gut. Es ist schwierig, nicht abzuheben bei so einem Anblick, aber wir können das einordnen, Sie sind ja nicht nur wegen uns da.
Denn am 4. Mai wurde er wieder verliehen, einer der renommiertesten Kabarettpreise, der jedes Jahr von den öffentlich-rechtlichen Radiostationen in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz und in Südtirol an Künstler aus den jeweiligen Sendegebieten verliehen wird. Wir haben ihn ja bereits in der letzten Querköpfe-Sendung die deutsche Preisträgerin Martina Schwarzmann vorgestellt. Der Abend vor der eigentlichen Preisverleihung aber war einer großen Kabarettgala vorbehalten, bei der in diesem Jahr Künstler auftraten, die sich den Stier selber schon ins Regal stellen durften, freilich im Abstand von 30 Jahren. Ein Clash der Generationen sozusagen, denn den bayerischen Songwriter, Rocker und bekennenden Multidilettant Georg Ringsquandl, dem 1987 der Salzburger Stier verliehen wurde, bezeichnet man nicht ohne Grund als Urgestein und Querkopf erster Güte. Er traf auf die Jungs des ersten deutschen Zwangsensembles, namentlich auf Matthias Tretter, Klaus von Wagner und Philipp Weber, eine Boygroup des politischen Kabaretts, die dem scheinbar totgelaufenen Ensemblespiel neues Leben eingehaucht hatte, indem sie den Irrsinn dieser Welt mit größtmöglicher Spiellust entgegentreten, wie sie eingangs schon erahnen konnten. Und diese drei Herren, die jeder für sich, nicht nur nebenbei, auch eine veritable Solokarriere verfolgen, stehen heute im Mittelpunkt.
Also wir sagen zuerst, wir machen politisches Kabarett, erklären dann, warum man in unserer Zeit kein politisches Kabarett mehr machen kann und machen es dann doch. Das ist unser Konzept, glaube ich. Das ist relativ, oder?
Ja, wir machen es dann doch, aber ironisch.
Willkommen zum zweiten Teil unserer Querköpfe des Salzburger Stiers 2013. Am Mikrofon begrüßt Sie Achim Hahn.
Ja, unser Programm heißt Die letzte Tour.
Ja.
Viele haben uns gefragt, bei dem Titel, wollt ihr mit dem Programm Abschied nehmen? Und die Antwort ist ja. Wir wissen nur noch nicht, wovon.
Ja. Ja, wir haben uns gedacht, wir müssen uns auch von irgendwas verabschieden, weil sich ja alles von allen derzeit verabschiedet, oder?
Ja.
Opel von der Belegschaft, Südeuropa von der Wirtschaft, Steinbrück von der Kanzlerschaft, Ursula von der Laien.
Das ist ein Brett, oder?
Hast gedacht, für Fürstenfeldbruck reicht's. Ja, Entschuldigung. Und diese Verabschiederei, die geht ja so auf die Nerven. Das geht ja morgens schon los, gell? Da plärt dir der Radiowecker entgegen, du sollst dich jetzt von der Rente verabschieden. Dann liest du irgendwo, wir müssen uns jetzt von den großen Volksparteien verabschieden. Irgendein Politiker sagt dir, wir müssen uns jetzt vom Wohlfahrtsstaat verabschieden. Und wenn du dich dann gegen 12:30 so langsam nach deinem dritten Bier aus dem Bett gequält hast, hast du dich doch innerlich schon von diesem Land verabschiedet.
Ich habe kürzlich im Kulturteil gelesen, wir sollen uns vom Nationalstaat verabschieden. Dabei hatte ich den nie begrüßt. Vor 30 Jahren hat man uns gesagt, wir sollen uns bitteschön vom deutschen Wald verabschieden. Ja. Neulich bin ich durch den Spessart gelaufen, da habe ich mir gedacht, Mensch, der deutsche Wald, das ist aber ein zähes Biest.
Ja. Gut, aber manche Abschiede sind vollkommen für die Katz, oder? Von Rainer Brüderle hatten wir uns wunderbar verabschiedet. Jetzt ist er Spitzenkandidat. Geistert weiter durch die Flure vom Deutschen Reichstag als untote Weinkönigin. Nee.
Aber es sind ja ein paar Wiedergänger in der Koalition. Ja. Brüderle, Schäuble, Leuthäuser, Schnachenberger. Ich sag Ihnen, wenn die in Berlin die Kanzler-U-Bahn weitergraben, irgendwann steigt einer aus der Baugrube. Ich bin wieder da!
Oh, verabschieden können wir uns natürlich auch von Georg Schmidt, CSU-Fraktionsvorsitzender. Der Schüttelschorsch hat gehen müssen, weil er seine Ehefrau als Sekretärin angestellt hatte. Jetzt muss man muss doch mal Verständnis haben mit dem Mann. Das war für ihn als Christsozialen die einzige Möglichkeit, gleichzeitig mit seiner Ehefrau und seiner Sekretärin zu schlafen.
Das geht gar nicht.
Ja, nein, und so, ich meine, und so versteht man auch den Betrag, oder? Für einen Monat Flottendreier, das sind doch 5.500 Euro nicht zu viel.
Puh, oder? Schenkt.
Ja, das wäre wieder typisch deutsch, diese Neidgesellschaft.
Ja.
Wir gönnen dem anderen einfach kein Glück. Ich habe zum Beispiel gerade bei einer Verlosung gewonnen, was ich mir anhören musste wegen dieses Platzes beim NSU-Prozess.
Ja, das
was da abgeht. Was hat Helmut Schmidt gestern gesagt? Es ist beschämend. Und dabei wäre es so einfach, nicht diese Videoübertragung. Dann sagen alle, Moment, Videoübertragung, das geht nicht. Prozessrecht und das Menschenrecht der Beteiligten. Okay, mach mal einen Kompromiss. Mach mal eine Live-Übertragung auf Phoenix. Dann ist sichergestellt, dass niemand zuschaut.
Die Taz hat keinen Platz bekommen, ja. Die Faz hat keinen Platz bekommen, die Zeit hat keinen Platz bekommen, aber wer hat einen Platz bekommen?
Die Brigitte.
Genau, oder? Jawohl, oder? Ja, auf diese Perspektive haben wir gewartet, ja. Oder? Frau Zschäpe, was ist das Geheimnis Ihrer Figur? Nur Wasser und Brot. Hm.
Verabschieden können wir uns auch von Horst Tappert.
Oh ja.
Das ZDF möchte die alten Derrick-Folgen nicht wiederholen, wegen seiner SS-Vergangenheit. Sein Management hat mitgeteilt, es lässt ihn kalt.
Ja. Ja. Aber mich nicht, das sage ich Ihnen ganz ehrlich. Jetzt hat er nicht eine SS-Vergangenheit. Also schauen Sie mal hier, also Günther, Grashorst, Tappert, langsam mache ich mir Sorgen um meine Sozialisation. Schauen Sie mal, ich habe die Blechtrommel gelesen, ich habe Derrick geschaut, mein erster Rasierapparat war von Braun.
Fehlt nur noch, dass rauskommt, dass Lassie der Enkel von Blondie war.
Ja, verabschieden können wir uns auch vom FC Barcelona, meine Damen und Herren. 3-0, haben Sie es gesehen? Wahnsinn. 3-0 in Spanien, das war das teuerste Auswärtsspiel vom FC Bayern. Die haben allein 500.000 Euro bezahlt für die Überführung von Uli Hoeneß.
Ja, und er hat ja gesagt, er ist im Finale in London dabei.
Ja.
Klar, oder? Ja. Der FC Bayern nimmt Kurs auf den Pokal, da brauchen Sie natürlich Ihren Steuermann.
Der FC Bayern hat ja sehr viel Geld ausgegeben in letzter Zeit, also 40 Millionen für Martinez, an Athletic Bilbao, 37 Millionen nicht an Götze für den BVB und 5 Millionen an die JVA. Das ist natürlich, es läppert sich immer.
Aber ich glaube ja, diese Selbstanzeige von Hoeneß, das ist eine Marketingstrategie. Der möchte das Image seines Vereins aufpolieren. Die Bayern gelten überall als Bonzenclub, aber ein Haftbefehl, das hat den Geruch der Straße. Bald heißt es, die Bayern, das sind Ghetto-Kicker. Der Präsident ist ein Knacki und der Sportdirektor Sammer ein ostdeutscher Skinhead.
Aber die Geschwindigkeit nimmt zu, wie wir uns von unserem bayerischen Heiligen verabschieden müssen. Hoeneß, nicht? Der Ratzinger. Es ist immer noch schade, oder? Es war schon eine schöne Zeit. Ein Bayer war Stellvertreter Gottes auf Erden. Ein Amt, das lange vakant war nach dem Tod von Franz Josef Strauß.
Ja, also ich bin ja stinksauer auf den Ratzinger, ja, dass er, wie er selbst gesagt hat, als einfacher Arbeiter den Weinberg des Herrn vorzeitig verlässt, mitten in der Ernte. Ich sage Ihnen was, mit einem Polen wäre uns das nicht passiert.
Ja, da lässt sich jetzt von unseren Kirchensteuern die Sonne auf die Mitra brezeln. Bin gespannt, wann die Bild-Zeitung titelt: Erst Florida-Rolf, jetzt Gandolfo-Ratze.
Ja, das ist ein bisschen schade, dass diese Medienberichterstattung aufgehört hat während der Papstwahl. Es war schon fantastisch, was man alles erfahren hat über die katholische Kirche. Die Süddeutsche Zeitung hat einen Bericht gebracht darüber, wo ein paar der Kardinäle untergebracht waren. Also die waren ja, ne, wo haben die logiert? In einem Palazzo. Und dieser Palazzo lag Tür an Tür mit Europas größter Schwulensauna. Und da habe ich mir gedacht, Wahnsinn, die größte und die zweitgrößte, direkt nebeneinander. Wie kann man das rein vom... Was?
Ach, da kommt der weiße Rauch her.
Ja.
Die haben einen Aufguss gemacht.
Ja, natürlich. Das war doch das.
Wussten Sie übrigens, dass im Mittelalter dem neu gewählten Papst als allererstes unter die Soutane gegriffen wurde, um zu überprüfen, ob er tatsächlich ein Mann ist? Und dann hieß es entweder habet testiculos oder hallo.
Ja, also ich habe mal nachrecherchiert.
Ja, was?
Der vollständige Satz hieß: Habet duos testiculos et bene pedentes. Übersetzt, er hat zwei Hoden und sie hängen gut.
Und dann läuteten die Glocken.
Also,
Ja, und wenn wir schon bei Glockenläuten sind, ich meine, Jungs, uns drei steht ja auch ein Abschied bevor.
Ja, weil wenn man sich das Durchschnittsalter vom Kabarettpublikum so anschaut.
Also die letzte Tour bedeutet nicht, dass wir Abschied nehmen.
Frech sind sie, aktuell und hochpolitisch. Und das liebt man an Matthias Tretter, Klaus von Wagner und Philipp Weber, die seinerzeit, vor gut 10 Jahren, auf ganz eigenwillige und eher ungewöhnliche Art zusammenkamen, eher zwangsweise, so haben sie es mir 2007 erzählt, als ich selbst den Salzburger Stier entgegennahm.
Also man muss jetzt genau sagen, ist es so, dass es nicht unbedingt unsere Idee war, sondern die Idee unserer Agentur, und dass die Agentur einen Termin irgendwann mal festgesetzt hat, ja, jetzt trefft ihr euch mal und überlegt euch jetzt einen Namen. Und das war ziemlich surreal, weil Klaus und Matthias haben sie überhaupt noch gekannt. Ich habe Matthias einmal vorher gesehen. Wir hatten 2 Stunden Zeit in München und sollten uns jetzt einen Namen überlegen. Und deswegen sind wir irgendwie auf erste deutsche Zwangsversammlung gekommen, weil die ganze Situation halt ziemlich surreal gewesen ist.
Ich glaube aber, das ist eigentlich die einzige Voraussetzung, dass sowas überhaupt funktionieren kann, glaube ich. Wenn wir uns gekannt hätten, hätte es nicht geklappt. Bin ich mir ziemlich sicher.
Ja. Du kanntest ja nur das Foto von mir, wo ich eine Säule umarme. Ja,
ich hab ein Foto von Klaus gesehen in der Süddeutschen Zeitung unter der Überschrift Jung und Gut. Da hätte ich mich schon übergeben. Und dann war da noch ein Foto drunter, wo ich dachte, mein Gott, was für ein Arschloch. Ja, und dann saßen wir da zusammen in der Kneipe in München und die ersten Eindrücke, der hat nicht gezählt, der Eindruck.
Das erste deutsche Zwangsensemble, ein Name, der Programm ist. Inzwischen haben sie sich zusammen und als Solisten 37 Kleinkunstpreise erspielt, darunter neben dem Salzburger Stier auch den Deutschen Kleinkunstpreis. Eine erstaunliche Karriere, die mit ihrem ersten gemeinsamen Programm Macht 3 begann und 2009 mit dem aktuellen Programm Die letzte Tour fortgesetzt wurde. Ihr Erfolgsrezept?
Es ist einfach so, wir 3 schreiben, sind 3 Autoren und wenn der Klaus eine Idee hat, dann nehme ich die auf, so im Gespräch beim Schreiben und dann Matthias führt so weiter und so entwickeln sich das wie eine Spirale, dreht sich halt dann nach oben. Also und natürlich hat jeder so ein bisschen unterschiedlichen Glückpunkt drauf oder eine eigene Sprache, würde ich eher sagen, oder? Ja. Wie man jetzt einen Witz machen würde, wie man eine Pointe machen würde. Aber hauptsächlich geht es darum, dass halt 3 Autoren da sind und jeder gibt halt Denkanstöße oder gibt Vorschläge und dann nimmt der nächste die auf und denkt sie weiter und dann entstehen sie Dinge.
Und ich glaube, das Wichtige daran ist auch, wir sind an einem Ort, wenn wir diesen Sketch schreiben. Das heißt, wir sind zu dritt alle anwesend. Das heißt, nicht einer zieht sich zurück, schreibt eine halbe Stunde und kommt dann wieder und sagt, das ist jetzt mein Pamphlet. Und die anderen sagen, ja, das ist okay, das nehmen wir raus. Wir sind immer zu dritt. Es hat einen ganz großen Vorteil, dass wir immer in jeder Zeit sozusagen seine Kontrolle ausüben kann, weil jeder das Gefühl hat, er möchte noch irgendwo hin und dadurch wird es sehr spannend, weil wir haben festgestellt, wir nivellieren uns nicht, sondern wir führen uns wohin, wo wir allein nicht hingekommen wären. Das ist aber auch Kampf, da kommt der Kampf vielleicht.
Zu dritt schmeißt man viel mehr weg, was sehr gut ist, glaube ich. Genau. Weil es geht ja beim Schreiben zu 80% ums Wegschmeißen. Das ist ja das Wichtigste. Und man muss das auch, passiert zu dritt einfach mehr.
Ja. Und muss auch sagen, dass wir jetzt keine Schnellschreiber sind. Also weil wir denken schon viel über die Sachen nach, die wir schreiben. Und also ein Sketch, den wir dann hinbringen für 5 Minuten, das dauert dann auch schon wirklich 3 Tage intensiv von morgens bis abends. Vom Text her ist da oben nichts zufällig. Also wir haben schon fast über jeden Satz, der ist bestimmt 3-4 Mal durch die Hirnmühle durchgegangen, bevor man endlich hinstellen.
Dass Sie mit dem Salzburger Stier etwas ganz Besonderes verbinden, bewiesen die 3 Zwangsensemble auch dadurch, dass sie eigens für diese Kabarettgala in Fürstenfeldbruck 2 ganz neue Nummern geschrieben hatten. Eine kleine Premiere sozusagen als Hommage an den Stier.
Ja, verabschieden können wir uns auch von unseren Kindern. Sie wissen ja vielleicht, bald ist es soweit, ab 1. August. Steht jedem Kind ein Kita-Platz zur Verfügung? Geht natürlich bestimmt wieder Diskussion los, oder? Viele Konservative sagen ja immer gern, oh, ein Kleinkind gehört doch zur Mutter. Ist natürlich totaler Quatsch, oder? Totaler Quatsch. Guck mal, in Frankreich ist es ganz normal, dass ein Kind mit 6 Wochen in die Krippe kommt. Und sind deswegen irgendwie die Franzosen gestört, oder? Okay, die Franzosen vielleicht ein blödes Beispiel jetzt, aber... Aber wirklich, eine Freundin von mir, die ist Grundschullehrerin, nee, die sagt immer, wenn sie da morgens die Eltern sieht und ihre Bagage, massives Trotzverhalten, motorische Unruhe, in der Sprachentwicklung vollkommen gehemmt und die Kinder sind noch schlimmer. Oder man kennt die Situation, oder? Man denkt sich, Mensch, der kleine Kevin, der hat aber einen Schuss. Dann sieht man die Mama und denkt sich, na ja. Oder? Meine Freundin sagt, das muss man sich mal vorstellen, jeder dritte Schüler in Deutschland ist mittlerweile schon Rechtschreiblegastheniker mit schwerer Dyskalkulie und gravierender Hyperaktivität. Und ich glaube, sie meint doof. Aber solche Kinder, die haben doch auf dem globalisierten Weltmarkt gegen die kleinen Japaner, gegen die kleinen Finnen, gegen diese PISA-Leistungsschweine, haben die doch gar keine Chance, oder? Wir müssen doch fördern, oder? Wir brauchen Ganztagesschulen, Ganztagesbetreuung, generelle Schulpflicht ab 3. 3 Wochen. Später brauchen wir heute gar nicht mehr anfangen. Sie können sich nicht vorstellen, was sich gerade im Alter zwischen 1 bis 3 Wochen sich bei manchen Menschen für hässliche Lücken in der Biografie auftun. Und dann kommt das böse Erwachen beim Bewerbungsgespräch. Was, mit 5 eingeschult? Was haben Sie denn die ganze Zeit gemacht? Ich entnehme aus Ihren Unterlagen, zwischen Zeugung und Geburt sind bei Ihnen 9 Monate vergangen. Hätten wir doch ein Praktikum einschieben können. In Amerika gibt es mittlerweile sogar schon Pränataluniversitäten. Ja? Da wird ungeborenes Leben gefördert. Da spannen sich die Schwangere so Kassetterekorde auf den Bauch und lassen Musik abspielen. Bach, Mozart, aber ganz ehrgeizig Eltern auch Buchstaben, Wörter, Zahlen, Ketten. Verstehen Sie? Da kommt ein Kind auf die Welt, wendet sich zum Arzt um und sagt, Herr Kollege. Verstehen Sie? So macht man Menschen fit für den modernen Arbeitsmarkt. Kommen Sie. Wir müssen uns leider ein bisschen beeilen. Wir haben nur noch einen Platz in unserer Kita und noch über 1200 Bewerbungen.
Ja. Mein Gott, diese Frau. Kommst du jetzt endlich? Angela!
Ich komme ja schon. Du weißt, es geht nicht mehr so schnell. Hallo. 8. Monat, wir kommen gerade vom Ultraschall. Das Kind liegt genau richtig, Mitte rechts vom Muttermund.
Was wird es denn?
Was wohl, ein Christdemokrat. Gibst du dem Mann noch bitte das Ultraschallbild, das ist schön geworden. Schauen Sie sich das mal an. Hilf ihm mal.
Schön. Man sieht schon das Köpfchen.
Nein, das ist der Arsch.
Schön. Und Sie sind Herr?
Sauer. Professor Sauer.
Dann sind Sie Frau Sauer.
Merkel.
Frau Sauer Merkel. Schön.
Angela Merkel.
Ach, Sie führen eine wilde Ehe.
Naja, wild. In letzter Zeit war es nicht mehr so doll.
Schön. Was führt Sie ausgerechnet zu Pimp Your Baby?
Na, wir haben Ihr Motto gelesen.
From Child to Champion. Sie kommen als Kind und gehen als Gewinner.
Das wäre doch was für den Profaller. Haben Sie eine Altersbeschränkung?
Wir haben noch einen Platz frei.
Siehste, ich hab's doch gesagt, wir müssen uns jetzt schon darum kümmern.
Jetzt schon? Ich habe die Bewerbung für ein Kind, das erst im Jahr 2017 gezeugt werden soll.
Sagen Sie, warum ist das so schwer? Meine Regierung hat dafür gesorgt, dass alle Kinder einen Anspruch auf einen Kita-Platz haben. Gell, Joachim?
Richtig, für den Anspruch hast du gesorgt.
Sehen Sie?
Aber nicht für die Plätze.
Das ist doch nicht meine Soße, wenn die Wirtschaft wieder ihren Teil nicht dazu beiträgt.
Was hätten Sie denn machen sollen?
Ja, was weiß ich, Betriebskindergarten, sowas.
Du wolltest doch Konrad auch nicht in die Kindertagesstätte vom Bundestag geben.
Mein Kind geht in keine Kita zusammen mit der Brut von den Röslers.
Keine Sorge, bei uns gibt es selbstredend keine Fidschis.
Was?
Was?
Entschuldigung, ich meine damit, also was ich damit sagen will, ist, unsere Putzfrau ist Türkin. Außerdem, man soll Kinder ja nicht nach ihren Eltern beurteilen, oder? Ja. Wenn ich da zum Beispiel an die kleine Veronika Stoiber denke, ja. Die konnte mit 1 Jahr schon besser sprechen als ihr Vater.
Oh. Die war also auch bei Ihnen, ja?
Das war noch unter meinem Vorgänger, aber Sie können sich überhaupt nicht vorstellen, wie viele Politiker hier ihre Kinder abgeben, ja? Der kleine, dicke Gabriel ist da. Ja. Alle 7 Seehofer sind da.
Auch, ja.
Und die kleine Christina Schröder macht noch immer bei uns ihr Mittagsschläfchen.
Oh.
So, gut, das sind jetzt erstmal die Unterlagen für den Aufnahmetest.
Also, Sie haben für die Kinder einen Aufnahmetest?
Ja, nichts Besonderes. Ein paar Fragen zu den Themen Mathematik, Philosophie, Physik, Strukturanthropologie und aufs Töpfchen gehen. Keine große Sache mit ein bisschen Vorbereitung. Aber natürlich, man kann auch scheitern. Ja, wenn ich da zum Beispiel an die Gutenbergs denke. Den kleinen Georg, Ludokus, Maximilian, Klaus, Kaviar, Friedrich. Hübscher Kerl, den mussten wir leider wieder nach Hause schicken. Hat alles abgeschrieben. Sogar seinen Namen.
Wie ich sehe, sind Sie sehr streng hier, nicht?
Ja, ich sage immer, frag nicht, was du für dein Kind tun kannst, sondern was dein Kind für dich tun kann.
Was ist das? Indisches Arbeitsrecht?
Jockel! Das ist natürlich Pestalozzi.
Fast. Thilo Sarrazin. Hä? Aus seinem neuen Bestseller, Der Neger war's.
Hören Sie, wir haben uns das mal angeschaut, 3.000 Euro im Semester, das ist ja schon ganz schön happig. Und da haben
Im Monat.
Was?
3.000 Euro im Monat.
Das scheint eine richtige Elite-Kita zu sein.
Wir sprechen hier lieber von Kindern mit besonderen finanziellen Fähigkeiten. Wie sage ich immer so schön, wir schauen nicht auf ihre Herkunft, wir schauen nur auf ihren Geldbeutel.
Ha, ja.
Entschuldigung,
was ist jetzt?
Einen Moment.
Was macht er? Wo geht er hin, Joachim?
Birte, du setzt dich jetzt sofort wieder vor deinen Flachbildschirm. Bitte? Dann sag deiner Mutter, wir haben kein Holzspielzeug. Holzspielzeug. Sie können sich nicht vorstellen, wie viel Zeit Kinder heute mit Holzspielzeug verplempern. Ja? Die werden von ihren Eltern vor der Tigerente geparkt und wenn sie hierher kommen, können sie nicht mal eine Festplatte defragmentieren.
Ja. Also, sehen Sie, wir haben uns gedacht, vielleicht eine Halbtagesbetreuung. Wenn wir jetzt richtig gerechnet haben, sind das 1.500 Euro.
Nein, 6.000.
Was? Das ist ja doppelt so viel wie für die Ganztagsbetreuung.
Ja, was glauben Sie, was es für eine Schweinearbeit ist, denselben Stoff in der Hälfte der Zeit in die Kleinen reinzuprügeln? Entschuldigung, zu vermitteln.
Joachim, vielleicht nehmen wir dann doch lieber ganztags von meinem Gehalt.
Halbtags. Das war ganz klar abgesprochen. Angela holt das Kind jeden Tag gegen 1 Uhr hier ab.
Warum eigentlich ich?
Angela, ein Kleinkind gehört zur Mutter.
Oh.
Ich habe immer gesagt, wenn die Kinder versorgt sind, dann darfst du deinem Selbstverwirklichungstrip im Kanzleramt nachgehen. Das Fundament der Gesellschaft sind Ehe und Familie. Und Familie ist überall dort, wo Eltern für Kinder und Kinder für Eltern dauerhaft Verantwortung übernehmen.
Wo hast du denn diesen Unfug her?
Aus deinem Parteiprogramm.
Das steht da drin, wenn ich die Schröder erwische, die rufe ich gleich an. Pass mal auf.
Wo hast du denn mein Sie Handy? Sind also beide voll berufstätig?
Ja, ich bin
Professor für Chemie.
Interessant.
Feststoffchemie.
Ah, also Beamtung auf Lebenszeit.
Ich bin Kanzlerin.
Auch auf Lebenszeit?
Ja.
Angela.
Also so gut wie ja.
Angela.
Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.
Ihr Job ist also befristet.
Also ich muss alle 4 Jahre meinen Vertrag verlängern. Das ist eine reine Formsache. Warum kümmerst dich du nicht eigentlich um den Kleinen? Das wäre doch auch eine Möglichkeit.
Weil ich dem Steuerzahler meine wissenschaftliche Karriere schulde. Der Bürger hat schließlich mein Studium finanziert.
Ich bin Kanzlerin.
Ja, dein Studium war vollkommen für die Katze. Jetzt geht das. Um Professor zu werden, muss man promoviert haben.
Ich habe auch promoviert.
Und siehst du, wohin es dich gebracht hat?
Also.
Außerdem weißt du ganz genau, wer deine Doktorarbeit geschrieben hat.
Entschuldigung, ich möchte mich da ja nicht einmischen, aber so wie ich die Dinge sehe, Ihr Mann hier kann immer noch Institutsleiter werden. Vielleicht sogar Universitätspräsident, wenn ich mir da Sie angucke, Frau Sauer.
Merkel, bitte.
Frau Sauer-Merkel.
Oh Gott.
Ihre Karriere steckt offensichtlich in einer Sackgasse. Welche Aufstiegsmöglichkeiten hat man noch als Bundeskanzlerin?
Papst.
Sie sind evangelisch.
Und eine Frau.
Na, also. Und Ostdeutsche.
Und geschieden.
Ja, bald sogar zweimal.
So, also. Das wäre dann die erste alleinerziehende Mutter auf dem Heiligen Stuhl.
Na, stopp. Ich kann auch Wirtschaft.
Ja, aber Putin hat gerade eben erst wieder gesagt, er kann beim besten Willen keinen deutschen Kanzler mehr einstellen.
Gut, gut. Mit meinen Kontakten, da komme ich in jeden Vorstand, das sage ich Ihnen aber.
Als Frau.
Dann mache ich eine Frauenquote.
Jetzt auf einmal. Angela, egal wie weit die Emanzipation vorangeschritten ist, du musst das Kind immer noch stillen.
Ich bin doch keine Melkkuh hier.
Das sehen die Griechen aber anders. Ach, also.
Wie stellst du dir das vor, beim G8-Gipfel? Was soll ich da machen? Soll ich dem Hollande meine Brüste präsentieren, oder was?
Das hast du doch in Bayreuth auch schon gemacht.
Joachim, ich kann das nicht mehr. Hier geht's immer nur um dich und deine Karriere. Weißt du, manchmal habe ich das Gefühl, du hast mich zwar geheiratet, aber du hast mich nie gewählt.
Angela, jetzt reicht's. Seit 7 Jahren mache ich bei allen Gipfeln das Damenprogramm mit. Charity-Galas, Diäten, Kindergärten, Diäten, Schuhe kaufen, Diäten. Ich habe sogar die Jahrestagung der Feststoffchemiker sausen lassen, um mit Carla Bruni zu schlafen. Nur weil du die deutsch-französischen Beziehungen retten wolltest. Und dann wird diese blöde Sau abgewählt.
Joachim, komm. Wir gehen.
Und was machen wir jetzt mit dem Kind?
Ach, Engelchen, das lassen wir einfach so nebenher laufen.
Frau Merkel, man kann ein Kind nicht einfach nebenher laufen lassen.
Hören Sie, ich lasse 82 Millionen Deutsche einfach so nebenher laufen. Und Sie nennen mich trotzdem Mutti.
Die erste neue Nummer, die das erste deutsche Zwangsensemble für die Kabarettgala vor der Verleihung des Salzburger Stiers geschrieben hat. Eingebunden in Auszüge aus ihrem aktuellen Programm Die letzte Tour. Ein gutes Beispiel für die Arbeitsweise des Trios, das sein politisches Kabarett in bester Ensemblemanier in Szene setzt.
Ich glaube, das Problem ist auch, dass der Begriff Kabarett an sich halt immer noch was Deutschlehrerhaftes hat oder was heißt immer noch, wahrscheinlich schon sehr lange und immer mehr und auch meine Erfahrung ist auch, dass Leute, die 10 Jahre jünger sind als wir, also so Mitte 20 sind, dass die nicht mehr damit sozialisiert worden sind. Also ich habe schon öfter die Erfahrung gemacht, dass die das Genre gar nicht kannten, in dem ich mich da bewege. Ich gefragt worden bin, was ich denn mache, und dann habe ich gesagt, ich bin Kabarettist, und dann erntet man einen ungläubigen Blick und meistens trauen sie sich dann doch noch zu fragen, was ist denn das?
Die Nachfrage danach ist meistens sowas wie Mittermeier.
Und wenn man dann Scheibenwischer sagt oder so diese etablierten Sendungen, dann erkennen sie es entweder nicht oder sie kennen es und dann ist es ja deutschlehrerhaft. Also dann hat es sowas, dem haftet sowas an. Ja, aber in der Generation um die Mitte 20, habe ich das Gefühl.
Der wurde ja auch als pädagogisches Folterinstrument verwendet, der Scheibenwischer, auch von sehr vielen Lehrern von mir, wurde dann im Videoraum das gezeigt unter der Maßgabe, das sei jetzt das Lustige mit großem L. Und das haben viele einfach zum Anlass genommen, das auch einfach als etwas zu nehmen, was sie ablehnen, per se. Nicht, weil sie wissen, was da passiert, sondern weil sie per se eine Idee von Kabarett, die sie haben, ablehnen. Und damit spielen wir halt.
Ja, wir haben den Salzburger Stier ja 2007 bekommen. Seitdem ist einiges passiert. Wir sind mit dem Kabarett mittlerweile viel zu langsam. So ein Programm dauert durchschnittlich 2 Stunden. So lange hat Stoiber früher gebraucht, bis er zum ersten Konsonanten kam. Aber 2 Stunden in der heutigen Politik, da ist das eine Epoche. Das Bundespresseamt haut täglich 60 Kurzmitteilungen an die Abgeordneten raus. Vor 10 Jahren waren 6. Das heißt, es passiert heute 10-mal so viel. Und da kommen wir nicht mit. Wir sind ja auf der Bühne nicht ständig online. Am Ende bringen wir in so einem Programm eine Pointe und die Institution, über die wir uns beömmeln, existiert gar nicht mehr. Und Sie haben ein iPhone im Schoß und schauen bei Spiegel Online nach. Und dann heißt es, was macht das Zwangsensemble da für ein prähistorisches Zeug? 10 Euro gibt's seit 40 Minuten nicht mehr. Danach kam die D-Mark wieder, jetzt haben wir den Yuan. Was glauben Sie, warum Sie bei allen Kabarettveranstaltungen das Handy ausschalten sollen? Doch nicht, weil es uns stört, wir haben Angst vor den Klugscheißern. Und wir haben ja auch keine Bildschirme hier auf der Bühne. Deswegen kommen so selten junge Leute ins Kabarett. Ja, die sprechen uns immer wieder an, sie würden gerne mal ins Kabarett gehen. Aber es ist ihnen zu peinlich. Ohne Smiley wissen sie nicht, wann es lustig ist. Politiker dagegen, Politiker sind ja immer online, weil sie permanent Statements abgeben müssen. Ein Politiker ohne Statement, das ist wie ein Banker ohne Geld. Also ein Grieche. Eine Politik kommt ja ursprünglich aus Griechenland, leitet sich ab vom griechischen Wort polis, die Stadt, und französisch tic, das nervöse Zucken. Damit ist Berlin eigentlich schon beschrieben. Dem Volk sind politische Themen wurscht. Und deshalb denken Politiker, wenn's wurscht ist, muss ich meinen Senf dazu geben.
Guten Abend, liebe Zuschauer. Unser Thema heute, Frieden schaffen, nur mit Waffen. Damit herzlich willkommen zu Slomka und Slomkas Gäste. Mein Name ist Henriette Slomka und das sind meine Gäste. Johnny Pöschlemmer, er ist Geschäftsführer der Piratenpartei und Vorsitzender des Rollenspielclubs Das Gemetzel von Mittelerde. Er sagt, Waffen sind doof, außer bei Ballerspielen. Guten Abend, Herr Pöschlemmer.
Hä?
Herr Pöschlemmer.
Was denn?
Willkommen in meiner Sendung.
Ja.
Und zu meiner Linken, aus dem Bundessicherheitsrat, direkt zu uns geeilt, der Spitzenkandidat der Freien Demokraten, Heiner Vetterle.
Guten Abend, Frau Slomka. Schön, mal wieder in der Sendung zu sein.
Stirb endlich, du Sau! Stirb, du Sau!
Herr Pöschlemer. Wir wollen noch uns jetzt über Waffenexporte unterhalten.
Ja, ich bin ganz bei Ihnen. Ja.
Herr Vetterle, Sie sind ja im Vorstand des Bundesverbandes für Militär- und Sicherheitstechnik, kurz BUMS. Deutschland ist drittgrößter Waffenexporteur der Welt. Sollten wir uns da nicht langsam Gedanken machen?
Vollkommen richtig, Frau Slomka. Uns ist natürlich bewusst, dass die Situation nicht ideal ist. Und deswegen haben wir vom BUMS immer gesagt, wenn wir die Russen von Platz 2 verdrängen wollen, müssen endlich die Exportbeschränkungen fallen.
Glauben Sie, das ist der richtige Weg?
Selbstverständlich. Schauen Sie, Frau Slomka, wir haben doch Potenzial. Unsere Produkte sind so gut, wir werden überall international beneidet. Nehmen Sie zum Beispiel unsere U-Boote. Die sind mittlerweile derart exzellent, wir haben jetzt sogar eine Bestellung aus der Schweiz.
Ja, Herr Pöschlemmer.
Na, die Schweiz hat doch gar kein Meer.
Junger Freund, was heißt hier kein Meer? Stichwort Klimaerwärmung. Wenn die Gletscher schmelzen, sind die Gebirgsjäger froh, wenn sie U-Boote haben.
Herr Pöschlemmer, Sie müssen sich nicht melden. Sie können auch direkt fragen.
Ich habe hier eine Frage von Gandalf.
Gandalf?
Unser Landesvorsitzender.
Von Mittelerde?
Nein, von Niedersachsen. Eine Frage an Sie, Herr Vetterle. Gandalf fragt, hat Pakistan tatsächlich Waffen von Deutschland kaufen wollen?
Selbstverständlich. Pakistan ist neben Indien unser verlässlichster Partner auf dem indischen Subkontinent.
Moment, Gandalf schreibt, Pakistan erkennt Israel nicht an und Israel ist aber ein Bündnispartner der Bundesrepublik. Ist es da klug, Israels Gegner mit Waffen zu versorgen?
Aber hören Sie mal, junger Freund, Adidas rüstet doch auch Mannschaften aus, die gegeneinander spielen.
Ist das Kernproblem bei Rüstungsgeschäften nicht die fehlende Transparenz?
Schauen Sie, Frau Slomka, Das wissen Sie selber. Es gibt Dinge, die spielen sich besser im stillen Kämmerlein ab.
Aber Herr Vetterle, ich rede doch vom Bundessicherheitsrat, ein Geheimgremium der Bundeskanzlerin für Waffengeschäfte. Ich frage Sie, darf man moralisch so heiße Fragen hinter verschlossenen Türen entscheiden?
Also ich finde Geheimgremien toll. Wissen Sie, ich leite selbst eins in meinem Rollenspielclub.
In Niedersachsen?
Nein, in Mittelerde. Sind Sie beim letzten Live-Rollenspiel, da hätte unser Überraschungsangriff auf den Zwergenkönig von Moria gar nicht so gut funktioniert, wenn wir vorher unsere Strategie auf Facebook gepostet hätten. Aber wir als Piraten sind natürlich ganz klar für Transparenz.
Nein, nein, junger Mann, Sie haben vollkommen recht. Rüstungsgeschäfte erfordern doch ein gewisses Fingerspitzengefühl.
Der Leopardpanzer 2 wurde an Bahrain verkauft, das er dann als Räumfahrzeug gegen Demonstranten eingesetzt hat. Herr Vetterle, nennen Sie das Vorspiel? Fingerspitzengefühl.
Frau Slomka, es liegt doch nicht an uns, wenn einer seine Kanone falsch einsetzt.
Bei manchen Potentat löst sich offensichtlich manchmal ein Schuss zu früh. Ne?
Aber nicht bei allen. Man muss sich halt zurückhalten können.
Unterhalten wir uns hier eigentlich immer noch über Waffengeschäfte?
Selbstverständlich, Herr Poschlemmer.
Schade.
Wir haben 80.000 Arbeitsplätze in der Rüstungsindustrie. Unser größter Abnehmer in Europa war bisher...
Die Schweiz.
Nein, Griechenland.
Ach so.
Aber die bekommen nichts mehr. Womit sollen die Waffensysteme bezahlen? Mit Schafskäse? Und deshalb liefern wir Waffen an Länder, die ihren Rüstungsetat erhöhen. Und welche Länder sind das? Schwellenländer.
Aber warum denn nur Schwellkörper? Schwellenländer. Was ist denn mit der Bundeswehr?
Die Bundeswehr deckt mittlerweile 79% ihres Bedarfs bei Tschibo.
Ja, und der Rest? Und der Rest, Herr Vetterle?
Sind alte Wehrmachtsklamotten.
Kenn ich, die hat unser Geschäftsführer in Berlin auch immer getragen.
Ich darf also zusammenfassen, Waffenexporte auf Teufel komm raus, ohne Rücksicht auf Moral.
Nein, Frau Slomka. Unser Standpunkt beim Bums war immer, weniger deutsche Soldaten in internationale Kriege. Und zwar durch Hilfe zur Selbsthilfe. Wir stellen den Krisenstaaten die Waffen, erschießen müssen sie sich dann selber.
Yes! Nordkorea ist gefallen.
Bitte was?
Nordkorea ist gefallen. Gandalf und Killerpilz haben Pyongyang eingenommen.
Wovon reden Sie, junger Mann?
Oh, Call of Duty, Black Ops 2. Das neueste Online-Game von Activision. Da können Sie sich entscheiden, ob Sie Nordkorea als Ork-Division oder als Harry Potter angreifen.
Ist das die offizielle Haltung der Piratenpartei zum Koreakonflikt?
Nein, das ist ein Spiel, Frau Slomka. Wir als Piraten sind eine pazifistische Partei und dazu gehört natürlich auch, dass wir Nordkorea in seinem berechtigten Anspruch unterstützen, Atomwaffen zu besitzen.
Das ist die blödeste Idee, seit Rösler aus Vietnam abgehauen ist.
Nein, hören Sie, die Antwort für den Frieden liegt in der Abschaffung des Urheberrechts. Also wir von den Piraten setzen uns dafür ein, dass die Baupläne aller Waffen weltweit im Internet veröffentlicht werden.
Sie wollen...
Wir wollen die Atombombe ins Netz stellen, ja.
Ich nehme es zurück, das ist noch blöder.
Nein, warum sollen denn immer nur die USA Atomwaffen besitzen dürfen oder Russland oder Israel? Ne? Warum nicht auch mal Zypern? Oder Fürstenfeldbruck?
Fürstenfeldbruck, meinen Sie nicht, dass für den Besitz einer Atombombe ein gewisser Grad von Zivilisation erreicht werden soll?
Wissen Sie, Sie verstehen mich da falsch. Nicht nur Länder oder Orte sollen die Atome besitzen, sondern jeder Mensch mit Internetanschluss. Und das kostenlos.
Also auch Mahmoud Ahmadinejad.
Ja, die kenne ich jetzt nicht, aber im Prinzip, ja.
Assad, Al-Bashir, Robert Mugabe.
Markus Schwanz.
Was?
Lanz.
Ja, im Prinzip jeder. Sie, ich, sogar Herr Vetterle, ne?
Dankeschön, ich bin schon gut bestückt.
Umso besser, verstehen Sie doch. Wir müssen die Menschen ermächtigen, verstehen Sie? Die Infos sind frei, wer kann sie erraten? Eine Bombenpartei, wir sind die Piraten.
Ist das von Gandalf?
Ja.
Ach, jetzt hören Sie doch mal auf mit Ihrem Gandalf. Der geht mir langsam auf die Nüsse. Haben Sie keine eigene Meinung?
Meinung ist nur ein Schnittpunkt von Diskursen.
Ach,
Wir als Piratenpartei, wir praktizieren Liquid Democracy.
Kommen Sie mir nicht damit. Wenn hier jemand Liquid Democracy praktiziert, dann bin ich das. Ich saufe mich seit 30 Jahren durch alle Wahlkreise zwischen Neustadt und Pirmasens.
Ja, das glaube ich.
Nein, nein, Gandalf! 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 Aber Herr Vetterle, jetzt ist sie alles feucht.
Und wir sind alleine, Heike.
Henriette.
Wie du willst.
Und damit sind wir am Ende der Sendung. Im Anschluss kommt Sandra Maischberger mit dem Thema Politik und Medien, eine verhängnisvolle Affäre. Zu Gast sind Veronika Ferres, Daniela Katzenberger, Paris Hilton und Heiner Vetterle.
Es ist halt so, dass die Sketche intelligent sind, denke ich, einigermaßen. Und so, und das, deswegen gut sind, ja. Und natürlich beziehen wir auch Stellung. Natürlich haben wir auch Feindbilder. Der Punkt ist, dass die Feindbilder vorher nicht klar sind. Wir sitzen nicht links unten und schlagen auf die rechts oben ein. Das machen wir nicht. Aber selbst wenn haben wir noch Feindbilder. Wir wollen natürlich Sketche gegen NPD machen, gegen Ausländerfeindlichkeit, gegen Intoleranz, gegen Gefährdung von Demokratie. Aber wir tun bei jedem Sketch jedes Mal eine neue Stellung beziehen und versuchen auch zu sehen, na, was ist noch nicht erzählt worden?
Ja.
Pfeifst du da gerade die erste Strophe? Wir sind doch im Radio.
Oh, sorry. Entschuldigung. Es gehört so viel dazu zum Deutschsein, da vergisst man so manche Sachen. Wobei es eine interessante Frage ist, was ist eigentlich Deutschsein? Das ist... Also das stelle ich mir immer die Frage, das einzige Mal, wo ich mal das gelesen habe, was Deutschland ist, das war im Einbürgerungstest, da stand ganz klar, deutsch bist du, wenn du drei deutsche Mittelgebirge auswendig kennst. Also drei deutsche Mittelgebirge, oh Gott. Die einzigen, die es gewusst haben, waren die Teilnehmer aus Schweiz und Österreich. Das ist wieder typisch, weißt du? Taunus, Westerwald, Fichtelgebirge, ist gar nicht so schwer. Nur schauen Sie sich mal so Beate Zschäpe und die Terrorzelle an. Glauben Sie, dass die auswendig drei deutsche Mittelgebirge aufsagen können? Ja, und die fühlen sich trotzdem deutsch. Keine Sorge, wir machen jetzt keine Nummer gegen Rechtsextremismus. Also, ist ja Quatsch. Nützt ja nichts. Ja, auf einer Kabarettbühne sollst du eine Nummer gegen Rechtsextremismus machen. Sitzen ja so selten Nazis im Publikum. Oder ist halt einer da? Sehen Sie, das macht das Ganze so langweilig. Klar, wir Kabarettisten, wenn wir mal Mumm hätten, wir würden mal hingehen zu den Nazis, wir würden sie mal unterrichten, ihnen was beibringen, melden können die sich ja. Nur was bringen wir ihnen bei, ist eine gute Frage, ne? Taunus, Westerwald, Fichtelgebirge, ich weiß es nicht. Vielleicht müssen wir aktiver vorgeben. Also so Genetik. Jetzt, wo wir die Gene lesen können, wie eine Tageszeitung, da werden wir doch ein paar Analphabeten die Leviten diktieren können. Eine Adeninbase gegen Zytosin ausgetauscht und schon macht der Skinhead bei jedem Anfall von Fremdenhass meinetwegen automatisch einen Kopfstand. Das wird dann auch die Glatzen rechtfertigen. Meinetwegen kriegt er noch einen lustigen Lumpen auf den Kopf und statt die Fresse poliert er dann die Straße. Zwei, drei Gefühlsausbrüche und der ganze Verfassungsschutz würde strahlen. Der braune Mob. Endlich Wirklichkeit.
Herein. Sie wünschen?
Ich komme wegen Antrag.
Ihr Name?
Inü. Inge? Norbert? Österreich? Norbert? Ulrich?
Ach, Sie sind das. Sie haben ja schon per Post, Sie haben uns ja ganz schön auf Trab gehalten in den letzten Tagen.
Trab gehalten?
Bei Ihrem Antrag, da gab es noch ein paar offene Fragen. Sie haben bei Staatsbürgerschaft Deutsch angegeben. Kann es sein, dass möglicherweise Ihre Eltern oder die Großeltern nicht Deutsch waren?
Was ich sagen will, Sie sind Deutscher.
Deutsch. Taunus, Westerwald, Fichtelgebirge. Ja, ja. Harz, Schwäbische Alb, Buchenwald.
Ja. Und Sie wollen wirklich zu uns?
Ja.
Ja, Einbürgerungstest war gestern. Sie haben bestanden. Glückwunsch. Und da kommen Sie gleich zu uns. Sie haben es ja ganz schön eilig. Herr Inyo, was mich und meine Kollegen umtreibt, eine Frage. Wie sind Sie eigentlich auf die Idee gekommen, Mitglied der NPD werden zu wollen?
Wegen Juden.
Ach, Sie interessieren sich also für Antisemitismus?
Nein, für Juden.
Ja, wissen Sie, Antisemitismus ab und zu gerne, aber das ist nicht mehr unser Kerngeschäft. Das heißt jetzt nicht, dass wir plötzlich den Sabbat einhalten. Herr Öcalan, ich will nicht groß drum herum reden. Wir sind ja eine deutsch-nationale Partei.
Deutsch, Taunus, Westerwald, Fichtelgebirge. Ja, ja.
Das ist unbestritten deutsch. Aber es geht hier doch eher um etwas Geistiges, Philosophisches, nicht wahr?
Philosophie, Schiller, Schlegel, Hegel.
Ich meine eine Tradition.
Die Tradition, Oktoberfest, Karneval in Köln, Bayreuth, Festspiele.
Ja, Wagner, Beethoven, Mahler, ich weiß.
Mahler, Dürer, Spitzweg, Hitler.
Stopp! Es geht um Identität.
Identität.
Schauen Sie, Sie heißen Inyo.
Inyo.
Das heißt, Sie stammen ursprünglich gar nicht von hier.
Verstehe, Herr Kowalski.
Sehen Sie, Deutsch sein, das hat man nicht einfach. Man muss hier geboren sein.
Dann ich kann auch meine Söhne schicken, kein Problem.
Wie sind Sie denn eigentlich auf uns gekommen?
Ah ja, das stand in Zeitung. Schauen, wo ist? Hier, was siehst du?
Müller!
Bin zu da. Heil!
Stehen Sie bequem, Müller.
Müller, alte Socke. Schön, dich zu sehen.
Müller. Sagt Ihnen dieser Artikel hier etwas?
Was für ein Artikel?
Müller.
Ach, der Artikel. Ja, das waren unsere deutsch-iranischen Freundschaftstage.
Müller, wie kommt es, dass ein Ortsverein der Nationaldemokratischen Partei ein Couscous-Essen veranstaltet?
Ulkig, dass Sie das fragen, das war so.
Ja, wie es war, das weiß ich. Hören Sie sich das mal an. Ein Hauch von Orient liegt über dem Vereinsheim der Spielvereinigung Germania Friesel. Kneipenwirtin Rosi, dem Anlass entsprechend in eine Burka gekleidet, schenkt Palmwein und Hasseröder Pilz aus. Kassler und Couscous zu 3,50 Euro oder ein Besuch der Hüpfburg locken die Bewohner des Dorfes Friesel. Eine entspannte Multikulti-Atmosphäre. Wäre da nicht der Anlass des Festes, die erste Atomdrohung Irans gegenüber Israel? Eine Hüpfburg, Müller!
Ja, Sie haben doch gesagt, die Iranis sind jetzt unsere Freunde.
Ich habe gesagt, wir unterstützen die iranische Haltung im Kampf gegen Israel und die USA. Das heißt noch lange nicht, dass man mit den Kanaken Hammel fressen muss.
Nein. Wir hatten ja auch nur 300 Besucher.
Hm? Eben deswegen sollten wir das NPD-Profil nach außen hin wahren.
Genau.
Hä? Müller, Ihr Engagement in allen Ehren.
Danke.
Aber manche Dinge gehen einfach nicht. Fackelzüge, meinetwegen, schöne Idee. Aber nicht zum Christopher Street Day.
Wieso denn? Waren doch nette Jungs.
Ja, aber ein paar von denen ist schwule Sau gewesen, habe ich gesehen. Ja.
Müller? Ha? Müller, was haben Sie denn da für ein T-Shirt drunter?
Was für ein T-Shirt?
Müller.
Ach, das T-Shirt. Wissen Sie, beim Gauleitertreffen haben wir gesagt, wir wollen jetzt mal wieder aktiv werden. Und da haben wir, wenn Sie weiter so starren, werde ich ganz wuschig. Bitteschön. Gefällt Ihnen wieder nicht, hä? Wie alles, was ich mache, wie als ich neulich dieses Ding extra für Sie organisiert habe, dieses, na, diese Podiumsdiskussion, genau. Hat Ihnen auch wieder nicht getaugt.
Ich darf Sie an den Titel der Diskussion erinnern. Das tausendjährige Reich, die Highlights der ersten 80 Jahre.
Wieso, stimmt doch, oder habe ich mich verzählt?
Müller? Warte. Müller, was haben Sie denn da für einen Stern auf dem T-Shirt?
Was für ein Stern?
Müller. Deutschland, den Deutschen und die, wo nett sind.
Ja, wie der Herr Oetterlin zum Beispiel, ne?
Müller, wir sind eine deutsch-nationale Partei.
Deutsch, Taunus!
Halt die Fresse!
Aber Sie haben doch gesagt, Kinder mäßigt euch.
Ich habe gesagt, wenn wir die Ausländer umhauen, dann kostet uns das Stimmen.
Ja, aber es bringt uns doch auch ein paar.
Die haben wir bereits.
Ja, aber Sie haben doch gesagt...
Ich habe gesagt, wir wollen in den Reichstag, Landtag. Aber in den Landtag wollen wir nicht mit Hammelfressern wie dem da.
Oder mit Russen.
Genau. Halt die Fresse! Müller, wir sind Deutsch.
Deutsch!
Deutsch!
Wir sind nicht die lieben, netten Ausländerfeinde von nebenan, die außer einer kleinen Knoblauchallergie eigentlich ganz okay sind. Und wenn wir einen Neger schubsen, dann fällt er ja weich, weil wir haben eine Hüpfburg aufgestellt. Wir sind nicht die Kuschelrassisten mit den Wattebausch-Ressentiments. Wir laden nicht jeden Kümmeltürken zum Tee ein, um ihn dann zu fragen, ob er sich vielleicht, und wenn es gerade passt, und ganz ohne Eile verpissen könnte. Müller! Falls Ihnen das noch nicht aufgefallen ist. Wir sind die NPD und kein eigener Weltladen!
Das war das erste deutsche Zwangsensemble, aufgezeichnet am 3. Mai in der Kabarettgala zur Verleihung des Salzburger Stiers 2013 im Veranstaltungsforum Fürstenfeldbruck. Und freuen können Sie sich auch auf den zweiten Teil dieses Gala-Mitschnitts, der dann am 28. August ganz Georg Ringsquandl gewidmet ist. Der ist mit seiner Band aufgetreten und zeigte den jungen Stieren, was so ein Urgestein immer noch drauf hat. Für heute verabschiede ich mich mit einem kleinen Vorgeschmack darauf. Am Mikrofon war Achim Hahn.
Mängel in der Qualität in der Pizza, Pferdefleisch. Wo bleibt die Kontrolle? Ist im Staat jetzt alles gleich? So hab ich mir die Ware echt nicht vorgestellt. 3 Punkte nur von 10, wofür sowas wollen die Geld? Dafür gibt es keine Toleranz, mehr Glanz. Oder Politik, geht's nur noch um Quoten? Wo bleibt die Botschaft? Das gibt schlechte Noten. Und dieser Coach, der mit der Riesenklappe, dicke Sprüche, dünne Text, alles feuchte Pappe. Und wo bleibt die Substanz? Mehr Glanz. Wirbel ist gewaltig, doch wo bleibt der Geschmack? Ob ich das verdient, ein Huhn im frischen Pack? Ich geh ins Theater für mein Kulturgewissen. Die Sitze nummeriert, doch die Vorstellung beschissen. Und Schuld ist nur die Intendanz, mehr Glanz. Mehr Glanz.